Die Heilige Schrift, das Wort des Herrn. Römisch 1. Die Heilige Schrift oder das Wort des Herrn ist das wahre Selbst. Allgemein heißt es, das Wort stamme von Gott, von ihm sei es eingegeben und daher heilig. Dennoch war bisher unbekannt, worin denn eigentlich sein Göttliches besteht. Dem Buchstaben nach erscheint nämlich das Wort des Herrn als eine ganz gewöhnliche Schrift, die in einem zwar fremdartigen, aber weder erhabenen noch lichtvollen Stil abgefasst ist, wie dies dem Anschein nach beim weltlichen Schrifttum häufig der Fall ist. Aus diesem Grunde kann der Mensch, der anstelle Gottes oder gar mehr als Gott die Natur verehrt und daher nicht aus dem Himmel vom Herrn her, sondern aus sich und seinem eigenen denkt, hinsichtlich des göttlichen Wortes leicht dem Irrtum und der Verachtung verfallen. Wenn er es liest, so spricht er bei sich: Wozu dies, wozu jenes? Dies soll göttlich sein? Kann Gott in seiner unendlichen Weisheit so sprechen? Sein Heiliges, worin besteht es und woher stammt es? Doch allein aus religiöser Ängstlichkeit und der Leichtgläubigkeit des Menschen. Doch wer so denkt, bedenkt nicht, dass der Herr Jehova, der Gott Himmels und der Erde, das Wort durch Moses und die Propheten gesprochen hat. Es kann folglich nichts als das göttlich Wahre sein, denn was der Herr Jehova selbst spricht, ist göttlich Wahres. Ferner bedenkt er nicht, dass der Herr, unser Heiland, der eins ist mit Jehova, das Wort bei den Evangelisten gesprochen hat, vieles davon aus dem eigenen Mund, das Übrige aus dem Geist seines Mundes, dem Heiligen Geist, durch seine 12 Apostel. Aus diesem Grunde wohnt seinen Worten, wie er selbst sagt, Geist und Leben inne und ist er das Licht, welches den Menschen erleuchtet und die Wahrheit. Dies ergibt sich aus folgenden Stellen. Jesus sagte: Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Bei Johannes 6, 63. Jesus sagte zu dem Weibe an der Quelle Jakobs: Wenn du wüsstest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du hättest ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer von dem Wasser trinket, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Johannes 4, 6, 10, 14. Durch die Quelle Jakobs wird das göttliche Wort bezeichnet. Deshalb ließ sich der Herr, der ja das Wort ist, dort nieder und sprach mit dem Weibe. Das lebendige Wasser bezeichnet das Wahre des göttlichen Wortes. Jesus sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 37 folgende. Die Worte des Herrn sind aber Wahrheit und Leben, weil er selbst die Wahrheit und das Leben ist, wie er bei Johannes lehrt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 1, 1, 4. Unter dem Wort ist der Herr hinsichtlich des göttlich Wahren zu verstehen, dem allein Leben und Licht innewohnt. Darum wird das Wort, das vom Herrn stammt und der Herr ist, genannt, eine Quelle lebendiger Wasser, eine Quelle des Heils, mehrere Stellen bei Jeremia, und ein Strom des Lebenswassers, in der Offenbarung 22, 1. Ferner liest man: Das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und zu den lebendigen Wasserquellen führen. Offenbarung 7,17. Eben diese Wahrheit findet sich auch an anderen Stellen, in denen das Wort des Herrn auch bezeichnet wird als das Heiligtum und die Hütte, worin der Herr bei den Menschen wohnt. Dies kann freilich den natürlichen Menschen nicht überzeugen, dass das Wort das göttlich Wahre selbst ist, voll von göttlicher Weisheit und göttlichem Leben. Beurteilt er es doch nach dem Stil, in dem er all dies nicht sieht, der aber gleichwohl der göttliche Stil selbst ist, mit dem sich kein anderer vergleichen lässt, wie erhaben und vortrefflich er auch äußerlich erscheinen möge. Infolge dieser Schreibart ist Gottes Wort heilig in jedem Sinn und in jedem Wort, hin und wieder sogar in den einzelnen Buchstaben. Daher verbindet es den Menschen mit dem Herrn und öffnet ihm den Himmel. Vom Herrn geht zweierlei aus, die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit. Man kann auch sagen, das göttliche Gute und das göttliche Wahre. Das Wort aber ist seinem Wesen nach beides. Da es, wie gesagt, den Menschen mit dem Herrn verbindet und ihm den Himmel öffnet, so erfüllt es den Menschen mit dem Guten der Liebe und mit den Wahrheiten der Weisheit, seinen Willen mit dem Guten der Liebe, seinen Verstand mit den Wahrheiten der Weisheit. Daher hat der Mensch durch das Wort Leben, doch wohlgemerkt nur dann, wenn er es in der Absicht liest, aus ihm die göttlichen Wahrheiten wie aus ihrer Quelle zu schöpfen und dabei von dem Willen beseelt ist, dieselben aufs Leben anzuwenden. Das Gegenteil ist der Fall bei denen, die das Wort Gottes nur in der Absicht lesen, dazu zu Ehren und zu weltlichen Vorteilen zu gelangen. Wer nichts davon weiß, dass dem Worte Gottes ein bestimmter geistiger Sinn innewohnt, ähnlich wie die Seele ihrem Leibe, beurteilt es allein nach seinem Buchstabensinn. Dieser ist jedoch in Wirklichkeit nur der Behälter, der die Juwelen, nämlich den geistigen Sinn, aufbewahrt. Ohne Kenntnis des inneren Sinnes vermag man daher die göttliche Heiligkeit des Wortes nur so zu beurteilen, wie einen Edelstein, der noch von seiner Mutter umschlossen ist und daher wie ein ganz gewöhnlicher Stein aussehen kann. Damit aber die Menschheit nicht länger im Zweifel darüber sei, dass das Wort göttlich und im höchsten Maße heilig ist, hat mir der Herr dessen inneren Sinn geoffenbart. Dieser ist seinem Wesen nach geistig und wohnt dem äußeren, natürlichen Sinn inne, ähnlich wie die Seele ihrem Körper. Dieser Sinn ist der Geist, der den Buchstaben belebt und daher auch von der Göttlichkeit und Heiligkeit des Wortes Zeugnis ablegen und sogar die natürlichen Menschen überzeugen kann, wenn er sich nur überzeugen lassen will. Römisch 2. Das Wort Gottes enthält einen bis jetzt unbekannten geistigen Sinn. Wer möchte nicht seine Zustimmung dazu geben, wenn behauptet wird, dass das Wort infolge seiner Göttlichkeit dem Innersten nach geistig ist? Das Wort aber ist deshalb seinem Innersten nach geistig, weil es vom Herrn Jehova herabkam und durch die Engelshimmel hindurchdrang. Das an sich unaussprechliche und unfassbare Göttliche wurde nämlich im Herniedersteigen zuerst der Fassungskraft der Engel und dann der Menschen angepasst. Daher stammt sein geistiger Sinn, der im natürlichen Sinn auf ähnliche Weise verborgen ist wie die Seele im Menschen, wie der Gedanke des Verstandes in der Rede oder wie die Neigung des Willens in der Handlung. Niemand hat bis jetzt aus göttlicher Eingebung geahnt, dass ein solcher geistiger Sinn im natürlichen Sinne des Wortes enthalten ist. Daher ist es notwendig, dass dieses Geheimnis, das an sich alle anderen bisher enthüllten Geheimnisse überragt, offen vor dem Verstande dargelegt wird. Erstens, was ist der geistige Sinn? Der geistige Sinn ist nicht zu verwechseln mit jener Bedeutung, die aus dem Buchstabensinn hervorleuchtet, wenn man das Wort Gottes in der Absicht durchforscht, irgendeine kirchliche Lehre zu begründen. Die Bedeutung, die sich dabei ergibt, kann als buchstäblicher oder kirchlicher Sinn des Wortes bezeichnet werden. Der geistige Sinn hingegen erscheint nicht im Buchstabensinn, sondern ist inwendig in demselben verborgen, ähnlich wie die Seele im Leib, der Gedanke des Verstandes in den Augen oder das Gefühl der Liebe im Antlitz. Es ist tatsächlich dieser Sinn, der das Wort geistig macht, und zwar nicht allein für den Menschen, sondern auch für die Engel. Deshalb steht das Wort durch diesen Sinn mit den Himmeln in Verbindung. Da das Innere des Wortes geistig ist, so wurde es in reinen Entsprechungen geschrieben. Und was so geschrieben ist, das stellt sich im untersten Sinne in einem Stil dar, wie er bei den Propheten, in den Evangelien und in der Offenbarung vorliegt und welcher trotz seiner ganz gewöhnlichen Form die göttliche und die gesamte Engelswelt in sich birgt. Der Reihe nach gehen aus dem Herrn hervor das göttlich-himmlische, das göttlich-geistige und das göttlich-natürliche. Alles, was aus seiner göttlichen Liebe hervorgeht, das heißt alles Gute, heißt göttlich-himmlisches. Alles hingegen, was aus seiner göttlichen Weisheit hervorgeht, das heißt alles Wahre, heißt göttlich-geistiges. Das göttlich-natürliche endlich ist aus beiden zusammengesetzt und stellt ihre Zusammenfassung im Letzten dar. Die Engel des himmlischen Reiches, aus denen der dritte oder oberste Himmel besteht, sind in dem vom Herrn ausgehenden Göttlichen, das als das Himmlische bezeichnet wird, denn sie sind im Guten der Liebe vom Herrn. Die Engel des geistigen Reiches, die den zweiten oder mittleren Himmel des Herrn bilden, sind in dem von ihm ausgehenden Göttlichen, das als das Geistige bezeichnet wird, denn sie sind in der göttlichen Weisheit vom Herrn. Die Engel des natürlichen Reiches schließlich, aus denen der erste oder unterste Himmel des Herrn besteht, sind in jenem ausgehenden Göttlichen, das wir das göttlich-natürliche genannt haben. Denn sie stehen vom Herrn her im Glauben der Nächstenliebe. Die Menschen der irdischen Kirche aber gehören je nach ihrer Liebe, ihrer Weisheit und ihrem Glauben einem dieser drei Reiche an. Und in eben dieses Reich gelangen sie auch nach dem Tode. Das Wort des Herrn ähnelt in seiner Beschaffenheit dem Himmel. In seinem letzten Sinn ist es natürlich. Im Innern geistig und im Innersten himmlisch, in einem jeden aber göttlich. Daher ist es den Engeln der drei Himmel und auch den Menschen auf Erden angepasst. Zweitens, der geistige Sinn ist sowohl im Ganzen wie in jedem einzelnen Teil des göttlichen Wortes. Dies ist am besten aus Beispielen zu ersehen, wie aus folgenden. Johannes sagt in der Offenbarung: Ich sah den Himmel offen und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß der Treue und Wahrhaftige, und mit Gerechtigkeit richtet er und führt er Krieg. Seine Augen aber waren wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte viele Diademe. Er trug einen geschriebenen Namen, den niemand kennt als er selbst. Und er war angetan mit einem Kleid, das in Blut getaucht war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Seine Heere im Himmel folgten ihm auf weißen Rossen, bekleidet mit weißem und reinem Byssus. Er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, der mit lauter Stimme rief: Kommet her und versammelt euch zum großen Mahle Gottes, auf dass ihr esset das Fleisch der Könige und das Fleisch der Kriegsobersten und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, aller Kleinen und Großen. Offenbarung 19, 11 bis 18. Was dies bedeutet, vermag niemand zu erkennen, es sei denn aus dem geistigen Sinn des Wortes. Diesen aber kann man allein aus der Wissenschaft der Entsprechungen erschließen. Denn alle Wörter sind Entsprechungen und kein einziges Wort ist bedeutungslos. Die Wissenschaft der Entsprechungen lehrt die Bedeutung all dieser Einzelheiten im geistigen Sinne. Sie wurde in der enthüllten Offenbarung und in dem kleinen Werk vom weißen Pferd erklärt. Wir sind deshalb für den Augenblick der Mühe überhoben. In den genannten Werken wurde nämlich ausführlich gezeigt, dass hier der Herr im Hinblick auf das Wort geschildert wird und dass man unter seinen Augen, die wie Feuerflammen waren, die göttliche Weisheit aus seiner göttlichen Liebe zu verstehen hat. Unter den Diademen auf seinem Haupt sowie unter dem Namen, den niemand kennt als er selbst, die göttlichen Wahrheiten des Wortes aus ihm und dass niemand außer dem Herrn und jenen, denen er es offenbart, die Beschaffenheit des Wortes in seinem geistigen Sinn erkennt. Ferner wurde an den genannten Stellen gezeigt, dass man unter dem in Blut getauchten Gewand den natürlichen oder Buchstabensinn des Wortes zu verstehen hat, welchem Gewalt angetan wurde. Es ist vollkommen klar, dass mit alledem das Wort beschrieben wird. Denn es wird gesagt, sein Name heißt das Wort Gottes. Ebenso ist klar, dass es der Herr ist, auf den sich dies bezieht. Heißt es doch, der Name des auf dem weißen Pferde sitzenden laute König der Könige und Herr der Herren. Dass der geistige Sinn des Wortes am Ende der Kirche aufgeschlossen werden sollte, wird nicht nur angezeigt durch das, was über das weiße Pferd und seinen Reiter gesagt wurde, sondern auch durch das große Mahl, zu dem der Engel, der in der Sonne stand, alle einlud, um das Fleisch der Könige und der Kriegsobersten und so weiter zu essen, wodurch die Aneignung alles Guten vom Herrn bezeichnet wird. Alle diese Ausdrücke wären völlig bedeutungslos, Wörter ohne Leben und Geist, wenn ihnen nicht ein geistiger Sinn innewohnte, ähnlich wie die Seele in ihrem Leib. In der Offenbarung des Johannes wird das neue Jerusalem folgendermaßen beschrieben. Ihr Licht glich dem kostbarsten Steine, dem Stein Jaspis, der wie Kristall glänzt. Sie hatte eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und auf den Toren 12 Engel. Und Namen sind angeschrieben, die die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Und die Mauer maß 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, welches ist das eines Engels. Der Bau der Mauer war aus Jaspis und ihre Gründe aus Edelsteinen aller Art bereitet, wie Jaspis, Saphir, Chalcedon, Smaragd, Sardonyx, Sarder, Chrysolith, Beryl, Topaz, Chrysopras, Hyazinth und Amethyst. Die 12 Tore waren 12 Perlen. Die Stadt selbst von reinem Gold, gleich reinem Glas. Sie war viereckig. Ihre Länge, Breite und Höhe hatten das gleiche Maß von 12.000 Stadien. Und so weiter. Offenbarung Johannes 21, 11, folgende 16 bis 21. Dies alles ist geistig zu verstehen, da unter dem neuen Jerusalem, wie in dem Werk Enthüllte Offenbarung gezeigt worden ist, die neue Kirche verstanden wird, die vom Herrn gegründet werden soll. Wenn nun hier Jerusalem die Kirche bezeichnet, so folgt, dass die gesamte Beschreibung der Stadt, ihre Tore, ihre Mauer und deren Grundlagen, ihre Maße, einen geistigen Sinn in sich birgt, da ja die Kirche aus Geistigem besteht. Wer aber aufgrund der Wissenschaft der Entsprechungen den geistigen Sinn kennt, der begreift diese Dinge sehr wohl. Er weiß zum Beispiel, dass die Mauer und ihre Grundlagen die Lehren der Kirche bedeuten, die auf den Buchstaben des Wortes gegründet sind. Oder dass die Zahl 12, 144, 12.000, alle zur Lehre gehörenden Dinge bzw. ihre Wahrheiten und ihr Gutes im Inbegriff bezeichnen.